Fears we're on the brink of another global financial crisis.
Defend its sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitzerekorde.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der Rohölpreis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt. Mit Adam Tooze.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Märkte, Mächte, Emissionen mit Adam Tooze. Mein Name ist Sarah Rippert und zusammen mit meinem Kollegen
Jörg Haas
von der Heinrich-Böll-Stiftung moderieren wir zusammen diesen Podcast. Was wir machen, ist, dass wir einmal im Monat uns ein Thema raussuchen, in dem die Klimapolitik, Geopolitik und die globale Ökonomie zusammenwirken. Und das natürlich in einer sehr komplexen Weltlage, die wir gemeinsam mit Adam Tooze, der Wirtschaftshistoriker und Professor an der Columbia University in New York ist, ein bisschen besser verstehen wollen. Hallo Adam.
Hi.
Heute gehen wir mal zusammen nach Südamerika und zwar in zwei Länder, die beide Ölproduzenten sind, die beide Anteil am Amazonas-Regenwald haben, beide von linken Präsidenten regiert werden, aber doch ziemlich unterschiedliche Politikansätze verkörpern, wenn es um die ökologische Frage geht. Es geht um Brasilien und Kolumbien. Fangen wir an mit Brasilien. Dieses Land hat in diesem Jahr die Präsidentschaft der G20, der 20 wichtigsten Ökonomien der Welt, inne. Adam, du hast es ja vor kurzem besucht, Brasilien. Du hast unter anderem mit dem Finanzminister diskutiert. Was ist eigentlich dein Eindruck? Was sind die Prioritäten Brasiliens? Erstmal hinsichtlich dessen, was wir sozial-ökologische Transformation nennen. Was sind da die großen Herausforderungen in Brasilien?
Ja, wenn man an Brasilien denkt, dann denkt man natürlich sofort an Entwaldung, Deforestation als großes Thema, Stichwort Amazonas, das steht im Mittelpunkt, merkte man auch in den Diskussionen, die wir dort geführt haben. Und was man dort sieht, um Lula herum, um diese neue Regierung, diese neue Linksregierung nach der Bolsonaro-Zeit, ist vor allem das Bedürfnis, möglichst schnell das brasilianische Recht in Sachen Amazonas einfach zum Ansatz zu bringen und zum Wirken. Und das ist das Hauptanliegen, überhaupt erstmal den Griff wieder zu bekommen über eine Situation, die außer Rand und Band geraten war. Man hat eine massive Beschleunigung, eine bewusst von der Regierung gewollten Beschleunigung der Entwaldung gesehen. Das hat katastrophale Folgen längerfristig. Es geht ja hier auch um Schwelleneffekte. Wenn der Amazonas unter einer bestimmten Schwelle fällt, dann wird das gesamte Ökotop nicht mehr haltbar. Und das gilt es möglichst schnell zu stoppen. Es ist ihnen gelungen, eine 50-prozentige Entschleunigung der Entwaldung innerhalb des ersten Jahres zu erreichen. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Die Frage ist natürlich, ob darüber hinausgehend wirklich eine strategische Aufstellung da ist. Was ist die längerfristige Positionierung der Regierung? Denn hinter diesen guten Zahlen steckt auch eine große Besorgnis, dass in anderen Teilen des Landes, vor allem in der Savanne, das Cerrado, das für die landwirtschaftliche Produktion entscheidend ist, die landwirtschaftliche Expansion auf Kosten der Natur unvermindert weitergeht und zwar im radikalen Tempo. Das Problem, so wie die Lula-Leute es dargestellt haben, waren Mehrheiten im Kongress. Es fehlen ihnen die Stimmen. Sie sind ganz knapp erst überhaupt gewählt worden. Im Kongress fehlen ihnen die Mehrheiten. Die Bolsonaristen sind immer noch sehr stark. Und die Antwort, die sie haben, ist im Grunde eine, die wir auch aus Europa kennen oder eben auch aus Amerika, nämlich die Suche nach soliden demokratischen Mehrheiten dreht sich um das Wohlergehen der, ja, im Grunde klassischen Arbeiterschaft. Und die Themen, die am meisten angesprochen werden, wenn es sozial um Transformation geht, sind Reindustrialisierung, Neoindustrialisierung. Und da dreht sich alles wieder um Energie. Der elektrische Strom kommt hauptsächlich aus erneuerbaren Quellen, vor allem Hydro. Aber man diskutiert auch über den fossilen Ausbau. Öl und Gas sind auch da. Petrobras ist ein Global Player als Ölfirma. Man bekommt ein sehr unentschlossenes Bild der gegenwärtigen Situation. Also keine eindeutige Bekenntnis zur Dekarbonisierung als Ziel. Keine eindeutige Bekenntnis zur Abwendung vom sogenannten Extraktivismus.
Ich wollte auf einen Punkt eingehen, den du da am Anfang genannt hast, weil du hast was erwähnt, was vielleicht nicht allen Zuhörern sofort intuitiv verständlich ist, nämlich dieses Phänomen der Schwellenwerte, jenseits derer man einen Zusammenbruch des Amazonas-Regenwalds erwartet. Also ich selber habe ja mal irgendwann Geografie studiert und vielleicht ist es ganz gut, wenn ich es für die Hörer dann nochmal kurz rekapituliere. Dieser Regenwald lebt ja davon, dass es da sehr viel regnet, wie der Name sagt. Und dieses Wasser wandert vom Atlantik, wo es im Meer natürlich verdunstet und dann abregnet, immer weiter nach Westen, wenn man so will, Amazonas aufwärts, in so einem ständigen Recycling von Wasserdampf und Regen und so weiter. Und wenn man den Wald abholzt, dann wird diese Pumpe praktisch unterbrochen und dann besteht eben genau die Gefahr, dass das Amazonas Ökosystem zusammenbricht und das sich in eine Savanne verwandelt. Also das als kleiner Einschub. Ja, nochmal diese Frage des Extraktivismus, vielleicht im Verhältnis. Lass uns da gleich mal den Gegenentwurf aus Kolumbien uns anschauen. Wie geht Kolumbien mit dieser Frage um?
Das ist für Kolumbien ganz zentral. Also Brasilien und Kolumbien sind Länder von ganz anderer Größenordnung. Brasilien ist ja ein Land von Weltformat. Ich glaube, das 5. oder 6. größte dem Territorium nach. Unübersichtlich. Das Gefühl, dort hinzufliegen, ist schon überwältigend, weil man so lange über das Land hinwegfliegt. Es ist die Größe von ganz Europa. Es ist ein Riesending. Kolumbien ist ein mehr beschauliches Land, aber ein Hotpoint der Artenvielfalt vor allem. Es gehört in die Liste der sogenannten Megadiverse-Länder, eine UN-Liste. Und die Politik der dort neu gewählten linken Regierung beruht darauf, den Schutz der Artenvielfalt, auch dort einen Teil des Amazonas, aber auch des Andengebietes, in den Vordergrund zu stellen. Und das hat einen besonderen Hintergrund, der sehr faszinierend ist. Denn wenn man an Kolumbien denkt, dann denkt man vielleicht an Kokain und den Kokainhandel, an die Drug Gangs oder man denkt an die FARC und den Guerillakrieg, der dort über 50, 60 Jahre seit den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts tobt. Und eines der Auswirkungen davon war, dass eine für die Landwirtschaft große Teile des Waldes dort im Grunde zu unsicher war. Und eines der perversen Nebeneffekte des Friedens der 2016 nach mühevollen Verhandlungen mit der FARC, der größten, in Anführungszeichen, linken Guerillatruppe geschlossen worden ist, ist, dass auf einmal dieser Wald für die Entwaldung, für die Landwirtschaft offen gemacht wurde. Das Ergebnis war eine Beschleunigung der Entwaldung. Und eines der Ziele der neuen linksgerichteten Regierung in Bogotá ist, was sie einen totalen Friedensprozess nennen. Und das heißt, alle müssen inkludiert werden. Das richtet sich auf der einen Seite zu den Drug-Gangs hin, den Kokain-Gangs hin, die verstanden werden müssen auch in ihrem gesellschaftlichen Kontext. Und der Krieg gegen die Drogen hat Kolumbien über Jahrzehnte hinweg ruiniert. Und der andere Faktor ist die Inkludierung des Waldes gewisserweise und der Biodiversität als entscheidende Partei in diesem gesamtkolumbianischen Friedensprozess. Und wie Brasilien auch, versuchen sie gewisserweise eine bewusste Politisierung der Frage der Entwaldung. Wo Brasilien und Kolumbien aber ganz gegenteilig sind, ist in der Frage des Extraktivismus. Denn während Lula und die brasilianische Regierung immer noch, denke ich, der Vorstellung nachhängt, gewisserweise über eine gezielte Mobilisierung von fossilen Ressourcen und anderen Ressourcen Freiräume zu schaffen für eine progressive Politik, ist die Position der linken Regierung in Kolumbien, die insgesamt viel umstrittener ist und die erst über Jahrzehnte eines anhaltenden Kampfes an die Macht gekommen ist. Der Präsident selbst ist ein ehemaliger aus dem Untergrund. Ihre Position ist, dass der Extraktivismus eine Sackgasse für eine progressive Politik ist, weil es im Grunde die etablierten Interessen unterschreibt, weil es im Grunde eine Abhängigkeit vom Weltmarkt stärkt, weil es für die große Masse der Bevölkerung Kolumbiens, ein Land mit einer einmalig extremen Ungleichheit, im Vergleich zu Brasilien noch ungleicher. 1% der Bevölkerung besitzt 80% des Landes, 50% ist so der Durchschnitt für Lateinamerika, 80% in Kolumbien. Es ist wirklich postfeudal dort. Es ist das Land in Lateinamerika, wo die Strukturen der spanischen Kolonialherrschaft am intaktesten sind. Man sagt ja den Kolumbianern nach, dass sie das edelste Spanisch sprechen. Und das hat auch damit zu tun, dass die kolumbianische Elite die geschlossenste ist im spanisch sprechenden Raum weltweit. Dass das alles bestärkt wird durch diese Strukturen des Extraktivismus und eine wirkliche Umwälzung der kolumbianischen Gesellschaft auf dieser Basis nicht zu erreichen ist. Das ist also ein Teufelspakt, wenn man sich darauf einlässt. Und es muss darum gehen, das fundamental zu brechen. Anfangen damit, dass man die Subventionen, die der kolumbianische Staat an die fossilen Interessen bezahlt, zurückschraubt. Also ein viel radikaleres Programm als das, was Lula in Brasilien versucht, auf ganz anderer Grundlage, gegen eine viel, viel antagonistische, angeheizte soziale und politische Situation.
Also Petro, der kolumbianische Präsident, hat ja auch auf internationaler Ebene sehr stark dafür geworben, aus den Fossilen auszusteigen. Was ja auch vor dem Hintergrund interessant ist, dass momentan Kolumbien ja sehr stark kohleabhängig ist, aber auch sehr stark Ölförderung betreibt und damit erhebliche Exporteinnahmen erzielt. Deshalb also die Frage, ne, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, aus den Fossilen auszusteigen und sich zusätzlich noch von diesem extraktivistischen Modell zu entfernen. Wie macht man das? Also welche Herausforderungen sind Kolumbien da auf dem Weg gelegt und wie unterscheidet sich das auch von einem Land wie Brasilien, was ja von der Größe allein und den Ressourcen ganz anders aufgestellt ist?
Also die Herausforderung ist riesig und es ist eine sehr interessante Frage, die auch grundsätzliche Probleme der Volkswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftspolitik aufwirft, die nicht ganz irrelevant sind auch für Deutschland. Und deshalb ist es einen kleinen Exkurs wert. Also 50% des kolumbanischen Exports sind Kohle und Öl basiert. Ungefähr 2/3 von diesen 50% ist Öl und der Rest ist Kohle. Wenn man sich genau die politische Ökonomie dieser beiden Sektoren in Kolumbien ansieht, jedenfalls laut Petro und seinem Team, sind sie im Moment bereits Kreaturen gewisserweise einer Subventionspolitik. Die Ölinteressen bezahlen nicht genügend Steuern. Es kam über Jahre hinweg zu sehr, sehr günstigen Steuerregelungen für sie, die sie im Grunde von einer entsprechenden Beteiligung des kolumbanischen Staates und der breiten Bevölkerung ausnehmen.
Du meinst die Ölunternehmen?
Ja, genau. Und beim Kohle ist direkter Zuschussgebiet für den kolumbanischen Staat. Das sind also nicht gewinnbringende Unternehmen nach diesem Kriterium. Angst bekommt man natürlich, wenn man sich vorstellt, ein Schwellenland, Bruttosozialprodukt pro Jahr auf Kaufkraftsbasis $6,500, also kein reiches Land, kein bettelarmes Land mit extremer Ungleichheit, sagt, okay, wir machen jetzt Schluss mit 50% von unseren Exporten. Und da fürchtet man natürlich ein Desaster. Wie kann das gut gehen? Ist das nicht total irrwitzig? Und da ist natürlich was dran. Also Devisen sind wichtig, wenn man importieren will, sind Devisen essentiell. Wenn man ausländische Schulden hat, braucht man Exporte, um den Schuldendienst zu tätigen. Kolumbien hat ein Handelsdefizit, ist also nicht in einer wunderbar starken Lage, wo man sagen könnte, okay, ohne diesen Exporten könnte man gut auskommen. Wie rechtfertigen Sie das also? Und hier kommt wirklich ein entscheidendes Argument ins Spiel, das in vielen solchen Situationen bemüht wird und das wirklich der Überlegung wert ist. Man nennt es das Dutch Disease oder Resource Curse. Dutch Disease, weil es zuerst vermutlich im Falle den Niederlanden erkannt worden ist, wo Gas auf einmal entdeckt worden ist und der niederländische Export an Gas ist enorm in die Höhe gegangen. Und was erwartet man, wenn man einen solchen Exportschub bekommt? Natürlich kann man sich freuen und sich als Exportweltmeister feiern lassen, etc., etc. Aber was zunächst passiert, ist, dass deine Währung stärker wird, weil mehr Menschen deine Währung brauchen, um dein Exportgut zu kaufen. Und das führt dazu, dass andere mögliche Exporte deplatziert werden, sogar runtergefahren werden und verschwinden vom Weltmarkt. Und umgekehrt, weil die Währung natürlich steigt im Wert, werden die Importe billiger, weil du mit einer Einheit von deiner Währung mehr ausländische Güter kaufen kannst. Das heißt, wenn man eine Volkswirtschaft betrachtet und sagt, ah, sie haben einen riesigen, sehr, sehr starken Exportsektor, der besteht aus folgenden Dingen, muss man immer nachfragen, okay, was wird dadurch verdrängt? Was wird durch diese Stärke verdrängt? Warum ist der Export so viel größer als der Import? Warum ist der Import gebändigt? Was ist die Auswirkung, dass in diesem Sektor jetzt Riesendevisen eingefahren werden? Und Petros Argument, das Argument ist nicht blödsinnig, wir machen jetzt einfach diese zwei Exportsektoren tot, sondern was wir tun müssen, ist die kolumbanische Wirtschaft wieder auszugleichen und zwar hin zu Sektoren, die massenhaft die Bevölkerung tatsächlich beschäftigen können. Das tun weder Kohle noch Öl. Kolumbien verdiente seine Berühmtheit zunächst mit Bananen und Kaffee und dann natürlich auch mit Kokain. Es ist ein landwirtschaftlich bevorzugtes Land. Und die Idee wäre, dass man beim Zurückfahren der fossilen Sektoren gewisserweise Freiraum schafft für die Entwicklung von einer ausgeglicheneren Wirtschaft, die unter anderem basieren wird auf Agrarexporte und die basieren wird auf Tourismus. Und da sehen wir wieder die Brücke zur Biodiversität. Kolumbien ist ein natürlich schönes Land. Es bietet eine Artenvielfalt, die man ganz selten in der Welt sehen kann. Costa Rica hat ja auch ein Beispiel davon gegeben, wie ein solches Modell durchaus erfolgreich sein kann, auf einem höheren Lebensstandard als Kolumbien bisher erreicht hat. Das ist der Gedanke. Es geht also um den Versuch, über ein gezieltes Herunterfahren Raum und Platz und Sauerstoff zu schaffen für andere Sektoren der Wirtschaft, die verdrängt worden sind, durch den Staat subventionierte einseitige Ausbau der fossilen Sektoren. Es ist ganz klar ein Wagnis, aber kein Wagnis, das gewisserweise einfach von wirtschaftlicher Unvernunft zeugt, sondern von der vor allem politischen Überlegung. Das ist ein Mann, der im Untergrund war. Er war im Gefängnis, er wurde brutal vom Militär verhört. Das ist ein Mann, der sein Leben eingesetzt hat für die Sache der kolumbanischen Demokratie. Ihr Punkt ist, wir können nicht so weitermachen wie zuvor. Das ist auch keine Alternative. Einfach so weiterzumachen, reproduziert nur die Strukturen. die mich der Folter ausgesetzt haben und die hunderttausenden Menschen das Leben gekostet haben. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen im Grunde eine Revolution. Und wenn du mir sagst, das sieht nach Revolution aus, dann sage ich, ja, genau das ist das, was wir brauchen. Ist es ein Wagnis? Ja. Aber der Weg, den wir gehen, ist nicht adäquat. Es gibt ja auch in Kolumbien diese Vorstellung des guten Lebens, also eine Form von Degrowth. Ein Versuch, gewisserweise zu bestimmen, welche Grundbedürfnisse gedeckt werden müssen in einem Land, das vermutlich nie wirklich reich werden wird. Die Position ist, wie können wir gut leben und wie kommen wir zum Frieden und wie können wir die exorbitanten Ungleichheiten in diesem postfeudalen Land abbauen und dadurch auch aus der Gewaltspirale auch gegenüber der Natur entkommen. Das ist die Ambition und wir werden dem, glaube ich, nicht gerecht, wenn wir einfach sagen, ja, mit eurer Handelsbilanz sehen wir irgendwie nicht, wie kommt ihr zurecht? Unter anderem könnte man natürlich fragen, wie kann man helfen? Es sieht so aus, als würdet ihr vermutlich Investitionen brauchen.
Da sucht Kolumbien ja auch ganz erkennbar Partner, auch zu Deutschland. Es gibt eine intensiv deutsch-kolumbianische Diplomatie und Gespräche. Ich bin da nur partiell darüber informiert, aber da gibt es zum Teil auf der einen Seite die Diskussion tatsächlich, wie kann man den Waldschutz verstärken? Und das zweite große Thema ist natürlich grüner Wasserstoff, auf das Kolumbien setzt. Mich hat es zuerst überrascht, so ein tropisches Land, gleich nördlich des Äquators, hat das wirklich die Bedingungen für grünen Wasserstoff? Aber es gibt eine Halbinsel, Guajira im Norden, die Karibik rein, die tatsächlich exzellente Bedingungen für grünen Wasserstoff hat. Einer der besten natürlichen Bedingungen weltweit, wenn man die Karten so anguckt. Die haben sowohl Wind als auch Sonne. Also die Kombination ist halt das Tolle. Und das ist ziemlich trocken dort. Ein bisschen eine spezielle klimatische Nische innerhalb der gesamten kolumbianischen Geografie. Also die haben dort von den natürlichen Bedingungen interessante Bedingungen, aber eine sehr schwierige sozioökonomische Lage mit einem existierenden fossilen Sektor, mit indigener Bevölkerung, mit also in vielerlei Hinsicht, manche Leute sagen, übermäßig schwierigen Bedingungen für eine Wasserstoffwirtschaft. Aber jedenfalls, sie setzen auch darauf und sie setzen da auch auf die Kooperation mit Deutschland. Das ist eines der Themen. Was kann eigentlich Kolumbien jenseits der Ausbeutung der fossilen Ressourcen als neues Geschäftsmodell entwickeln? Und das bleibt eine Herausforderung.
Ich meine, das ist sehr bezeichnend, finde ich, wie grüner Wasserstoff in, wie du es beschrieben hast, im Grunde sehr unwahrscheinlich erscheinenden Gegenden der Welt, wo die Entwicklung viel gegen sich hat, sagen wir mal, dann als Lösung gesehen wird, als Möglichkeit. Das ist eines der Reize an dieser Utopie im Moment, also diese Vorstellung, dass es wirklich eine Lösung bieten könnte unter sehr schwierigen Bedingungen.
Wir hatten das Wasserstoffthema ja schon in unserer Südafrika-Folge und diese Erzählung vom Wasserstoff als dem neuen Öl, das regt die Fantasien an, aber es ist, glaube ich, irreführend in vielerlei Hinsicht, weil sich der Wasserstoff eben nicht so einfach von A nach B verschiffen lässt. Aber sie inspiriert und wenn man Petro zuhört, hat er auch solche Diskurse, wo er im Grunde diese Imagination anregt, dass das sozusagen das Öl in gewisser Weise ablösen könnte. Meine These ist, das sind ja postkoloniale Gesellschaften, die sind aus dieser spanischen Kolonisation hervorgegangen. Und da gab es ja den Mythos von El Dorado. Also sozusagen, die Konquistadoren gehen rein und entdecken Reichtümer, natürlich dann in den Anden ganz berühmt. Also diese Möglichkeit, man geht irgendwo hin und da gibt es die Ressourcen und man wird reich. Und das hat, glaube ich, durchaus kollektive Mentalitäten geprägt, diese Ressourcen als Chance zum Reichtum. Natürlich auf der populären Seite, auf denen die drunter gelitten haben, auch eine Leidensgeschichte. Ja. Aber diese Hoffnung, Ressourcen als Chance. Und diesem Mythos, der da kollektiv drin ist, dem muss man irgendwie eine neue Hoffnungsstory entgegensetzen. Man kann sie nicht einfach nur zerstören und sagen, das ist falsch und jetzt lass uns alle friedlich unser Gemüse anbauen. Sondern da muss, glaube ich, auch von progressiver Seite eine neue Erzählung von Prosperität entgegensetzen. Und ob der Wasserstoff da das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die progressive Seite muss da auch was anbieten, diesem Bedürfnis.
Das ist ja nicht umsonst, dass Bolsonaro diese klimaskeptische Position auch eingenommen hat. Man sieht es ja auch bei AMLO in Mexiko, der jetzt abgelöst wird, dass es tatsächlich in diesem Extraktivismus, also in dieser Vorstellung, die Natur gibt und es ist entweder unsere Chance oder unsere Aufgabe, unsere Mission, vielleicht Gott gesendet sogar, davon Gebrauch zu machen. Das eint die Settler-Colonial-Gesellschaften, auch Nordamerikas. Diese Achse der Klimaskepsis ist ja nicht nur durch irgendwelche Fake News erzeugt, sondern ist ziemlich tief kulturell basiert. Man sieht es in Kanada, man sieht es natürlich in den Vereinigten Staaten, man sieht es in Australien. Ich will ja ehrlich gesagt Russland auch noch dazu nehmen, was ja auch Settler-Colonial ist im riesigen Ausmaß. Sibirien ist ja eine Zone der Erschließung bis in die Gegenwart hinein. Ja, das sind so Entdeckerfantasien, sehr, sehr männlich besetzt. Wir wissen, dass das auch Hand in Hand geht mit Gender-Gewalt. Es gibt sogar statistische Untersuchungen darüber in Amerika, wie Vergewaltigung und Fracking miteinander zusammenhängen. Nee, buchstäblich in den Reservaten. Das ist ja eines der Gründe, warum die Native American Reservate sich wehren gegen die Erschließung für das Fracking, weil damit in diesen Man-Camps, das sind ja ausschließlich Männerlager, die dann gebaut werden. Und das ist buchstäblich wie der Wilde Westen, wo die Frauen als Prostituierte da sind oder eben als Barfrau. Und da kommt es zu einer Kultur der Gender-Gewalt. Also in all diesen Zonen wird es wiedererkannt als Muster. Selbst in einem, was weiß ich, Japan damals in der Mandschurei in den 30er und 40er Jahren. Es war ja ein ähnliches Modell, dieser Inbesitznahme von großen Landstrichen. Und das kann eine fossile Dimension haben oder eben auch eine agrarwirtschaftliche. Und das ist ja das Faszinierende an Brasilien. Das ist ja ein welthistorischer Schock, was die Bauern in Brasilien gemacht haben. Nicht im Amazonas, sondern im Cerrado-Gebiet. Das ist ja eine riesige Erweiterung des globalen Lebensmittelzuflusses.
Ja, lass uns da vielleicht noch ein bisschen einsteigen. Ich darf mich hier bekennen, nochmal als Geografen.
Ja, bitte, bitte. Erzähl uns die Savanne.
Also, ich habe in den 80er Jahren studiert und Brasilien, Lateinamerika war spannend. Und man hat damals sich schon Sorgen gemacht um Amazonien. Die Diskussion der Gefährdung des Amazonas-Regenwalds war auch schon in den 80er Jahren durchaus eine globale Story. Aber dort war die Sorge um die letztlich militärisch begründete Erschließung Amazoniens durch große Straßenprojekte wie die Transamazonica und der Versuch der Besiedlung Amazoniens durch eher kleinbäuerliche Strukturen. Und das ist letztendlich ja nicht besonders weit gekommen, ein Stück weit ja, aber die Transamazonica ist teilweise verfallen und so weiter. Und was stattdessen passiert ist, was man in den 80er Jahren nicht auf dem Schirm hatte, ist das andere große Biom, das große Ökosystem südlich vom Amazonas-Regenwald. Der Cerrado, das ist eher so ein Strauchland, so eine Savannenregion, die galt als unfruchtbar in meinem Studium. Die Böden konnte man nicht viel mit anfangen. Und in den 90ern und dann Nullerjahren plötzlich explodiert dort eine globale exportorientierte Landwirtschaft in einer Kombination von neuen Sorten, also angepassten, speziell gezüchteten Sojasorten und der Düngung und einer hochmechanisierten Bearbeitung. Und plötzlich entsteht dort so ein Exportwunder auf Kosten natürlich des Ökosystems und der Biodiversität. Aber plötzlich entsteht da Brasilien als agrarische Großmacht. Das ist schon eine irre Story.
Ja, ich meine, Brasilien hat bis in die 70er Jahre hinein, man glaubt es nicht, Lebensmittel importiert. Es ist unfassbar. Ich habe gerade die Zahlen hochgezogen, weil ich in Brasilien war. Und das war für mich wirklich der große Schock. Also zwischen den späten 90er Jahren und 2010 herum, da ist der Peak und die brasilianische Wirtschaft stagniert ja seit 2014. Steigt der Agrarexport von 15 Milliarden Dollar im Jahr, Ende der 90er Jahre, auf 80 Milliarden Dollar innerhalb von wenig mehr als 10 Jahren. Und das ist der Hintergrund von Bolsonaro. Man denkt sich Bolsonaro irgendwie als Absteigerpolitiker, so die Außenseiter, die Zurückgelassenen, wie bei Trump, also irgendwie die White Working Class, die da das Hintertreffen hat. Das ist, glaube ich, nicht die Bolsonaro-Story. Die Bolsonaro-Story ist mehr eine Story eines aufsteigenden, unternehmerisch organisierten, im Grunde agrarisches Bürgertum, das keine Widerstände dulden wird und vor allem nicht vom brasilianischen Staat, der im Grunde versagt und nur die wohlfahrtsabhängige schwarze Bevölkerung in den Städten bedient, während die Zukunft Brasiliens in dieser utopischen landwirtschaftlichen Produktivität steckt, die dort entdeckt worden ist. Und das ist sehr Hightech. Ich meine, Brasilien ist so groß, dass große Teile davon einfach nicht gewisserweise integriert sind in die Nation. Also Europäer ist es ja kaum vorzustellen, dass es Teile des Landes sein könnte, wo praktisch in Anführungszeichen niemand jemals gewesen ist. In Brasilien ist es einfach vollkommen realistisch und das Projekt war gewisserweise auch gegen äußere Bedrohungen, Brasilien zu schließen als strategische Festung. Das hat, genau wie du sagst, nicht so richtig funktioniert. Aber was sie gebaut haben, ist eine Infrastruktur an Agrarökonomik, Agrarwissenschaften, die sehr, sehr tragfähig ist. Und aus dieser Infrastruktur zusammen mit privatem Kapital ist dieser Boom entstanden. Und das ist eine massive Legitimationsbasis für den Agrarkapitalismus in Brasilien. Und dagegen geht Lula an. Ist nicht so extrem wie in Kolumbien, wo es wirklich im Grunde um eine Revolution geht. In Brasilien ist es mehr ein dynamischer Kampf, wo du aus den 60er und 70er Jahren kommend eine Arbeiterbewegung hast, die Lula ja damals auch vertreten hat, angesichts der Militärdiktatur, also wie Petro auch, ein Kämpfer. Das kann man sich in der westlichen Politik überhaupt nicht mehr vorstellen, diese Charaktere, die wirklich Mut brauchten, um das zu tun, was sie tun. Aber wo er gegen er anrennt, ist im Kongress diese mächtige Farmlobby, die nicht wie in Europa so eine defensive Bauern, die auf ihre 1-2% des Bruttosozialprodukts sitzen und sich gegen alle Eingriffe wehren, sondern sich verstehen als das Herz eines neuen Brasiliens, das sich auf Weltebene bewiesen hat, die mit China Auge zu Auge verhandelt, die Lula in die Lage setzt, nach Saudi-Arabien zu reisen und mit MBS zu verhandeln. Das kann er nicht aufgrund seiner Arbeiterwählerschaft in den Großstädten. Das kann er, weil er Soja vertritt, Weltsoja. Das geht in die Nahrungskette hinein und damit füttert man die Kühe und die Schweine. Und im Grunde ist das die Fundament der Fleischproduktion auf Weltebene. Und Brasilien war lange Zeit der dynamische Faktor. Und das unterschätzt man von außen kommt, weil wir, denke ich, Agrarpolitik in europäischen Maßstäben oder amerikanischen Maßstäben denken. Das ist relativ statisch, es geht um Positionsspiele, tendenziell um Abbau, während Brasilien wirklich der globale Frontier gewesen ist, über 15 Jahre hinweg. Hat sich mittlerweile stabilisiert. Die Frage in Brasilien unter anderem ist, okay, nach diesem Boom, was kommt jetzt? Das ist auch Teil dieser Neoindustrialisierungsstory. Denn ehemals hatte Brasilien eine große Agrarbevölkerung. Sie hatten die Bauernfrage, wollten Landreform machen. Die klassische maoistische Politik der 60er und 70er Jahre war dort wie anderswo in Lateinamerika angesagt. Total vom Tisch durch diese kapitalistische Welle. Die Frage ist, was machst du mit der verdrängten Landbevölkerung, die jetzt in den Städten sitzt, um für die alte industriellen Modelle der 70er und 80er Jahre einfach nicht mehr zur Verfügung stehen?
Aber ich würde mal nachfragen, also diese brasilianische Industrialisierungsstory der 60er, 70er Jahre, ne? VW, da deutsches Kapital, ja.
Amerikanisches und deutsches.
Und erhebliche Arbeiterklasse, die dann ja gut organisiert war und der Militärdiktatur Widerstand geleistet hat. Das ist ja eine eindrucksvolle Story. Sie sind jetzt nicht ganz vollkommen weg, aber es hat ja doch an Bedeutung verloren. Hat das auch etwas zu tun mit diesem nochmal Thema Dutch Disease und Extraktivismus? Also diese Agrarexporte und dann hinzu kommen ja noch Ölexporte, also die Entdeckung des Tiefseeöls vor der brasilianischen Küste. Also das ist ja die Story der Nullerjahre, der letzten 20 Jahre, ist der Aufstieg von Agrarkapital, der Aufstieg von Ölexporten. Und Brasilien als Industrienation, hier und da noch ein paar Leuchttürme wie Embraer oder ähnliche, die noch weltweit mithalten. Aber ansonsten ist ja Brasilien als Industrienation kein großes Thema mehr, sagen wir es mal so.
Ich meine, das ist nicht nur aufgrund des globalen Strukturwandels sogenannten geschehen, sondern aufgrund der Structural Adjustment Policies. Brasilien war ja ein Krisenfall in den 80er, 90er Jahren. Sie hatten IWF-Programme aufgekauft bekommen. Da musste alles gekürzt werden. Und diese Heldengeschichte der Landwirtschaft ist, und wir haben den Schock überstanden und ihr nicht. Was wir gemacht haben, ist Innovation und Export und ihr konntet nicht mitkommen. Und jetzt verlangt ihr, was weiß ich, höhere Steuern, damit ihr in den Städten leben könnt. Das ist genau dieser gesellschaftliche Zwiespalt, den Lula austarieren muss. Und die Frage ist tatsächlich, was kommt. Der andere Sektor, der in Brasilien ungeheuer gewachsen ist, ist Finanzwesen. Wenn du, was weiß ich, in Nordamerika auf Hedgefund-Konferenzen gehst, ist mittlerweile ein Witz, sind 30% der Leute Brasilianer. Das ist Teil ihrer Stabilität im Moment, dass sie einen ungeheuer sophisticated Finanzsektor haben. Eine klassische Finanzkrise mit Wechselkursschock wird Brasilien vermutlich nie wieder erleben. Sie sind einfach zu clever, die Reserven sind zu groß, es wird zu gut gemanagt, sie können hedgen, also sich gegen verschiedene Bewegungen sehr, sehr gut absichern. Sie sind eine wirklich auf G20-Ebene, eine finanzielle Macht. Eine ganz andere Situation als Brasilien der 80er Jahre. Aber die Frage ist genau, was machen wir mit der Arbeiterschicht, mit den populären Klassen so genannt, mit der armen Bevölkerung, die aus dem Land in die Städte gekommen ist. Und das Horrorszenario ist nicht ganz richtig, aber das postoptimistische, postmodernistische Szenario ist genau ein bisschen wie in Indien auch, dass dieser riesige informelle Sektor, denn diese Leute kommen nicht in formelle Beschäftigung mit Versicherung, sie kommen nicht in Jobs, die abhängen von Qualifikation, also von Bildung, dass der abgesichert wird im brasilianischen Fall, gerade durch die progressive wohlfahrtsstaatliche Politik, die Lula treibt. Das ist ein bisschen wie das, was Modi mit hindu-nationalistischem Zuschnitt in Indien macht. Du hast riesige Bevölkerung, zunehmend urbanisiert, deren Chancen auf einen Einstieg in eine formelle Industrialisierung im Grunde null sind. Also was du machst, ist Umverteilung und wohlfahrtsstaatliche Absicherung. Das ist auch das Modell, das ein bisschen die ANC in Südafrika gezwungenerweise verfolgt hat. Auch dort postindustriell. Und was wirklich faszinierend ist, ist nach der Structural Adjustment Zeit, die ja wirklich brutal war und die vor absoluter Armut nicht zurückschreckte, ist das nicht mehr das Modell des IWFs oder der Weltbank. Worauf sie setzen, ist Structural Adjustment mit all seinen Härten, abgestützt durch nationale Wohlfahrtsstaaten, die Existenzminima sichern, um es nicht zu sozialen Verwerfungen kommen zu lassen, die natürlich möglich sind in vielen dieser Ländern. Städte mit sehr, sehr hoher Gewalttätigkeit, hoher Kriminalität, viel Bewaffnung, vor allem aus Nordamerika kommt. Ich will nicht sagen, dass das ein Albtraum-Szenario ist, denn es könnte ja noch viel schlimmer kommen, gewisserweise ohne diese wohlfahrtsstaatliche Absicherung. Aber das ist die Frage, was macht eine progressive Politik darüber hinaus? Brasilien ist bei $9,500 im Jahr im Durchschnitt angekommen. Das kann man umverteilen. Auf diesem Level sollte niemand hungern. Das ist ein Viertel Deutschlands. Das ist im Übrigen statistisch gesehen sehr ähnlich wie China. Von dem Narrativ her natürlich vollkommen anders, weil China diese dynamische Story hat. Weil wie kommen diese Schwellenländer über diese Hürde hinaus? Und was machen sie mit der Armut und der Ungleichheit in dieser Situation? Und Brasilien ist deshalb wirklich faszinierend. Ist es auch in Kolumbien der Riesenstreitfall? Im Moment kommt es zu einem Verfassungskampf in Kolumbien. Es geht um Gesundheitskasse und um die Rentenversicherung. Und dafür gehen die Leute, wie auch hier, 100.000-fach auf die Straße. Ich meine, diese Länder sind über die absolute Armut weit hinaus und machen gewisserweise Verteilungskonflikt, wie wir sie kennen, aber eben auf niedrigem Niveau. Und die Frage ist, wie für uns auch? Was wäre eine zukünftige Alternative, die mehr versprechen würde als nur die Verwaltung dieses Einkommenlevels?
Wir hatten ja eben schon das Thema Extraktivismus, dass jetzt gerade diese sozialpolitischen Maßnahmen von Lula natürlich momentan auch noch stark aus den Einnahmen von Fossilen finanziert werden. Ne? Also die Frage ist natürlich auch jetzt in die Zukunft gerichtet, was sind die Alternativen oder wann ist da dieser Transition Point erreicht, dass das umkippt, dass eben ein großer Teil aus den zukunftsträchtigen Wirtschaftssektoren genommen werden kann, um dann umverteilt zu werden. Weil das ist ja im Prinzip das radikalere Modell, was Kolumbien versucht. Ne? Also oder die Idee, ich meine, es ist noch ein langer Weg dahin und ist ja auch noch nicht ganz klar, wie sie das erreichen. Das hatten wir ja bei unserer Folge über Südafrika. Es geht darum, bei der Transition müssen alle mit dabei sein. Ansonsten kriegt man nicht die Mehrheiten dafür und das merken wir ja selbst hier in Deutschland. Also wenn es nur um wirtschaftliche Kennzahlen geht, dann funktioniert das nicht.
Ja, ich meine, die andere Alternative wäre, mehr zu besteuern, was auch ein Riesenthema in beiden Fällen ist. Also man kann die Wirtschaft selbst umstrukturieren. Man kann wohlfahrtsstaatliche Strukturen schaffen oder man kann sich natürlich das Steuerinstrument wieder in die Hand nehmen. Damit gewinnst du einen weiteren Grad der Freiheit, wo du auch sagen kannst, okay, angesichts der bestehenden Wirtschaftsstruktur können wir die Ergebnisse davon strategisch verlagern. Das Problem dort ist, dass du dafür die Mehrheiten brauchst und das ist auch ein Problem, das wir kennen. Im Grunde ist faszinierend zu sehen, wie in so vielen dieser Länder im Grunde ganz ähnliche Probleme wie bei uns unter mehr Druck, mit härteren Bandagen ausgetragen werden und zum Teil auch zur Sprache kommen. Und in Kolumbien ist die Frage der Steuern eine absolut zentrale, wegen der horrenden Ungleichheit. Es wurde auch in Brasilien immer wieder angeführt als Thema.
Sie haben es ja jetzt gerade auch im Rahmen der G20-Präsidentschaft ganz weit nach oben gesetzt. Also da ist ja der Vorschlag einer Milliardärsteuer, dem zumindest jetzt auch Frankreich zugestimmt hat. Also Deutschland blockiert da natürlich. Aber es ist zumindest interessant, dass es jetzt mal im internationalen Kontext diskutiert wird, weil natürlich ist das eine der Möglichkeiten, wie man auch mehr Einnahmen relativ einfach ins Land kriegen kann.
Ich meine, es gibt da verschiedene Perspektiven. Der Konter ist natürlich immer, dass die Milliardärsteuer aus vielen Gründen attraktiv scheint. Es ist vermutlich einfach für Demokratien schlecht, dass es Milliardäre gibt. Sie sollten einfach nicht existieren. Da gibt es normative Gründe. Aber wenn du wirklich viel Geld mobilisieren willst, dann musst du tiefer reingehen in die Gesellschaft. Und das verlangt auch eine gesellschaftlich abgestützte, staatsbasierte Form der Steuererhebung, die sehr anspruchsvoll ist. Und selbst in entwickelten Ländern, unter anderem auch in Deutschland, aber eben auch in Frankreich und Italien und in Amerika, schwierig ist hinzubekommen. Denn das Entscheidende für die Kreditaufnahme eines Landes, für die Sovereign Debt Rating, ist weniger das Defizit als die Steuerfähigkeit. Denn das ist ja die Einkommensquelle, aus denen die Schulden längerfristig bedient werden müssen. Wenn du das nicht hast, dann bist du erstmal überhaupt nicht im Spiel. Wenn du darüber hinaus noch ein Defizit hast, ist natürlich ein Riesenproblem. Aber wenn du die Einkünfte nicht hast, wenn du das politische Einverständnis, Grundeinverständnis zur Umverteilung nicht hast, und da hakt es in Brasilien und in Kolumbien. Das andere, das nicht unterschätzt werden darf, gerade im brasilianischen Fall, sind Verteilungsfragen innerhalb des Staates. Denn man setzt ja voraus gewisserweise aus einer bestimmten progressiven Perspektive, dass der Staat die Antwort ist auf soziale Probleme. Mehr Staat ist besser, ergo über Staat läuft Umverteilung. Und im brasilianischen Fall ist das nachweisbar nicht der Fall. Und ich will jetzt nicht populistisch gewisserweise gegen Beamten anreden, aber wenn du dir die Verteilung gewisserweise des Staatseinkommens ansiehst und siehst, wo die hingehen, dann ist klar, dass der, und das ist in anderen Staaten auch nicht anders, dass der Wohlfahrtsstaat zu einem erheblichen Teil die Mittel- und Oberschicht bedient in verschiedener Weise über Einkommen, Zahlungsflüsse, die gerade nicht die Funktion haben, von oben nach unten, sondern gewisserweise aus der Mitte an andere Leute in der Mitte oder nach oben zu verteilen. Das delegitimiert den Staat. Und das ist auch ein Teil des Diskurses jetzt in der neuen wohlfahrtsstaatlichen Diskussion weltweit, nicht über den Staat diese Strukturen zu schaffen, denn das wird zu problematisch. In Ländern, wo der öffentliche Bildungssektor zum Beispiel nicht funktioniert, werden die Lehrerinnen trotzdem noch bezahlt, obwohl kein Unterricht stattfindet. Und das ist dysfunktional für den Gesamtapparat. Und dann kommen die Neoliberalen natürlich sofort auf die Idee, wir schalten den Staat aus und geben den Leuten einfach das Cash, das Geld. In Indien, in Brasilien, in Argentinien ist das immer wieder eine Versuchung zu sagen, der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist Teil des Problems, aber vielleicht können wir irgendwie um den Staat herum trotzdem an die richtigen Leute rankommen. Das ist der Wohlfahrtsstaat ohne Staat. Das ist dieses Cash-in-Hand-Modell, das seit den 90er Jahren immer mehr propagiert wird, wo es dann auch empirische Untersuchungen gibt, die zeigen, dass das sehr effizient ist. Aber von politischer Seite her ist das natürlich eine fundamentale Delegitimierung der Gemeinschaft und des Gemeinwesens, weil wir im Grunde sagen, der Staat ist parasitisch. Das ist dann der Ansatzpunkt für die Populisten, wie wir es jetzt vor allem in Argentinien sehen, wo Milei ja wirklich den gesamten Staatsapparat einfach weghaben will. Bolsonaro hatte ja auch diese Anflüge.
Ich will noch mal ein bisschen stärker auf die internationale Politik schauen. Also Lateinamerika ist ja traditionell, sozusagen historisch gesehen, immer der Hinterhof der USA gewesen. Die Monroe-Doktrin sozusagen ist da das historische Modell. Und diese Geschichte ist ja inzwischen vorbei. Also diese Länder sind sehr selbstbewusst, zu Recht, Gott sei Dank. Und sie positionieren sich jetzt im neuen geopolitischen Spannungsfeld mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Chancen. Wie sieht es da mit Kolumbien und Brasilien aus? Wie stellen sie sich auf in der neuen globalen Geopolitik?
Das ist ganz wichtig zu differenzieren, denke ich, insgesamt. Denn das allernächste Land in Amerika ist Mexiko. Und Mexiko ist zwar wirtschaftlich absolut massiv mit Amerika, auf Gedeih und Verderb verbunden, aber Amerika hat sich im Grunde seit Jahrzehnten nicht getraut, dort in irgendeiner Weise direkt zu intervenieren, denn Mexiko ist zu eigenständig, zu riesig und niemand in Amerika ist so verrückt, das zu machen. Der eigentliche Hinterhof ist die Karibik und Zentralamerika, Guatemala, Honduras, Dominican Republic. Und da schicken die Amerikaner gerne ihre Militärs hin im Notfall. Haiti wird es ja ständig diskutiert. Panama. Und Kolumbien ist so an der Grenze dazu, weil Kolumbien ehemals Banana Republic war, also Teil des United Fruit Imperium und dann natürlich im Zuge des War on Drugs massiv eingezogen in amerikanische Einflussnahme. Aber die Gehversuche der kolumbianischen Außenpolitik sind in diesem Sinne viel vorsichtiger und neuer als Brasilien, weil Brasilien nie wirklich Teil von irgendeinem Hinterhof war. Aber ja, wie du sagst, Brasilien jetzt ist ein Global Player. Und ich weiß aus Gesprächen mit beiden Leuten, wie pikiert sie sind im Grunde, dass Lula ihnen nicht mehr Liebe zeigt. Denn die Machtübergabe Lulas war nicht ganz einfach von Bolsonaro. Und es ist klar, dass die Bolsonaristi sich inspirieren ließen vom 6. Januar in Amerika. Und es ist klar, dass von amerikanischer Seite massiver Druck ausgeübt würde auf das brasilianische Militär, zu sagen, auf keinen Fall und denkt nicht für eine Sekunde daran, hier irgendwas zu tun. Und das Biden-Team hat sich irgendwie davon versprochen, dass jetzt Lula zahm auftritt und ganz im Gegenteil.
Dankbar wäre.
Genau, überhaupt nicht. Nee, ich meine, Brasilien bezieht ja standhaft eine ziemlich klassische BRICS-Position, hat ja auch den israelischen Botschafter des Landes verwiesen. So eine ähnliche Positionierung wie Südafrika, würde ich sagen. Das heißt, sie positionieren sich selbstbewusst in der Tradition des antiimperialistischen Kampfes. Man mag denken, das ist total ausgeleiert und warum machen sie das? Aber der Diskurs, der greift noch, ist real für jemand wie Lula. Sie erleben ja auch, obwohl sie diese finanzielle Robustheit haben jetzt, die Wirkung des Dollarsystems, das Auf und Ab der amerikanischen Zinsen, das hat eine massive Einwirkung auf Brasilien. Sie fantasieren über eine zukünftige Wirtschaftsordnung, in der Amerika nicht diese zentrale Rolle hat. Und was sie erleben, und jetzt mehr als ein Jahrzehnt, und das gilt nicht nur für sie, sondern auch für Chile zum Beispiel, ist, dass der große neue Kunde auf dem Weltmarkt nicht Amerika ist und die große neue Finanzquelle für Investitionen nicht amerikanisch ist, sondern chinesisch. Und die Chinesen stehen bereit, mit Impfstoffen, mit Geld, mit Investitionen, die stellen nicht viele Fragen. Sie sind bereit zu verhandeln. Und wenn man zum Beispiel in der erneuerbaren Energiepolitik mit den Brasilianern redet, dann sagen sie, es ist abgemachte Sache bei uns. Photovoltaik importieren wir zu den billigstmöglichen Preisen. Den Wind wollen wir lokalisieren. Und bei Elektroautos bitten wir die Chinesen, bei uns Fabriken aufzustellen. Und sie können das selbstbewusst sagen, weil sie wissen, dass der Markt groß genug ist, um das tragfähig zu machen und Gewinn bringt. Und es gibt, wie du angedeutet hast, auch eine Geschichte der internationalen Investitionen in Brasilien, die vielversprechend scheint. Die Arbeitskräfte sind da, das Bildungssystem ist gut genug, um eine solche Investitionspolitik zu rechtfertigen. Und das ist, glaube ich, das selbstbewusste Auftreten der Brasilianer in dieser neuen Welt, ja, dass sie mit China wirklich und mit anderen Partnern wirklich neue Möglichkeiten gefunden haben. Und Lulas Regime dieses Mal bündelt die brasilianischen Wirtschaftsinteressen um diese Projekte herum. Sie haben auch das Inflation Reduction Act sich angesehen, wie die Europäer auch, gedacht, oh, wie schön es wäre, so etwas zu machen. Und das kriegen sie in dieser Form mit dem Kongress nicht hin. Aber was sie tun können, sind die privaten Interessen. Und wenn man im Fernsehen sieht, Lula war wieder auf Reise, kann man sich im YouTube ansehen, sind die brasilianischen Industrieinteressen und Agrarinteressen alle mit von der Partie. Und er macht wie Scholz halt so eine globale Wirtschafts-Öko-Diplomatie. Versucht Anschluss zu finden an verschiedene globale Märkte. Also wirklich ein unabhängiger Player, der nicht mehr in der Unlaufbahn Amerikas irgendwie da so ruhig daherfliegt.
Eine weitere Story, die wir für Brasilien noch nicht im Blick haben, aber die ich wirklich spannend finde, ist schon auch die erneuerbaren Energien-Story. Wir haben gerade im Nordosten gigantische Windressourcen, teilweise in Kombination mit Solar. Es ist auch ein potenziell interessanter Wasserstoff-Exportstandard. Wir hatten das Thema bei Kolumbien. Und wir haben dort die Verbindung zu Eisenerz, das im Lande produziert wird. Also im Prinzip ist Brasilien auch einer der potenziell guten Standorte für grünen Stahl, womit man das Transportproblem für den Wasserstoff lösen würde. Man würde ihn gar nicht als Wasserstoff exportieren, sondern man würde es im Prinzip vor Ort verhütten. Und das könnte ein Pionierland für grünen Stahl werden.
So verhaltener Optimismus. Bei vielen Wasserstoffprojekten hat man das Gefühl, sie sind entweder wirklich utopisch oder irgendwie Verzweiflungsideen. Wenn man sich Brasilien anschaut, hat man zum Teil einfach die Vorstellung, im Grunde müsste es hier gehen. Genau wie du es beschrieben hast. Man hat einen großen Markt, einen durchaus kompetenten Staat, wissenschaftliche Kapazitäten, industrielle Struktur, die bereits bestehend ist, unglaublich gute natürliche Voraussetzungen. What's not to like? Und eine Stromversorgung, die sowieso schon von Fossil gelöst ist. Das ist, glaube ich, 85% erneuerbar. Das heißt, es gibt in diesem Sektor nicht die eingegrabenen fossilen Strukturen, die überwunden werden müssen. Öl ist ja eine völlig andere Geschichte im Grunde, weil das ja nicht verfeuert wird für Stromerzeugung, sondern Export. Und das sind zum Teil die strukturellen Gründe, warum Brasilien immer wieder dann doch in die Debatte kommt, weil die Möglichkeiten doch gegeben scheinen. Das ist natürlich auch die Tragik. Lateinamerikas hat seine tolle Zukunft immer vor sich. Das ist Klischee. Aber wiederum scheint es doch ein Land zu sein, das im Grunde alle Voraussetzungen erfüllt.
Ja, insofern sind sowohl Kolumbien als auch Brasilien für, sag mal, die deutsche und europäische Umwelt- oder Klimapolitik immer wieder auch so Hoffnungsträger. Also wo man eigentlich drauf setzt, mit diesen Partnern auf internationalen Konferenzen, in verschiedenen internationalen Kontexten irgendwie ein Bündnis zu schließen. Und man muss abwarten, wie viel davon wirklich sich materialisieren lässt. Denn gleichzeitig muss man auch sagen, hat Europa eigentlich immer weniger zu bieten. Ja, die Technologieführerschaft bei erneuerbaren Energien ist inzwischen weg, ist anderswo, ist in China.
Ja, ich glaube, es bleibt spannend, oder? Also interessante Ausgangslage und war gut, mit euch darüber zu sprechen. Dann bis zum nächsten Mal. Gebt uns gerne Feedback, wie immer, an unsere E-Mail-Adresse mme@boell.de und danke fürs Zuhören.